Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Ein schmerzhafter Start ins Leben. Zur Sendung Kontext auf DRS 2 begrüßt Sie Odette Frey. Immer mehr Kinder kommen heute zu früh auf die Welt. In der Schweiz ist es bereits jedes Zehnte. Die Ursachen dafür sind zum einen, dass die Mütter immer älter werden und deshalb häufiger Komplikationen eine Schwangerschaft frühzeitig beenden, und zum anderen, dass immer mehr Kinder im Reagenzglas gezeugt werden. Das führt häufig zu Mehrlingsschwangerschaften und diese wiederum führen häufig zu Frühgeburten. Für die Winzlinge lässt sich medizinisch heute viel tun, doch das Dilemma ist, die Hightech-Medizin, die das Überleben der Kinder sichert, ist oft mit starken Schmerzen verbunden. Der große Schmerz der ganz Kleinen, was dagegen getan wird und welche Langzeitfolgen zu befürchten sind, das ist das Thema dieser Sendung. Noch bis vor 20 Jahren dachte man, Frühgeborene und allgemein neugeborene Kinder könnten gar keine Schmerzen wahrnehmen. Ihre Reaktion auf Schmerz galt als eine Art Reflexverhalten, sagt Eva Cignacco vom Institut für Pflegewissenschaften von der Uni Basel.
Man erachtete die Kinder, vor allem neugeborene Kinder, als unreife Wesen in vielerlei Hinsicht. Vor allem nahm man an, dass das zentrale Nervensystem unreif ist und daher gar nicht fähig sein könnte, einen Schmerzimpuls weiterzuleiten in das Gehirn, wo der Schmerz wahrgenommen wird.
Diese falsche Vorstellung hielt sich lange. Erst eine kritische Mutter und der Druck der Öffentlichkeit bewirkten ein Umdenken in der Medizin.
Es ist dann in den Jahren 1985 aufgrund eines Ereignisses um ein frühgeborenes Kind in den USA, Jeffrey Lawson, hat es einen Paradigmenwechsel gegeben, als dieses Kind zur Welt kam, als extrem frühgeborenes Kind, das eine Herzoperation benötigte. Dieser Jeffrey Lawson ist leider nach der Operation verstorben aufgrund seiner extremen Unreife und die Mutter verlangte, dass sie die Krankengeschichte ihres Kindes einsehen könnte. Und bei der Durchsicht hat sie festgestellt, dass das Kind während der mehrstündigen Operation am Herzen nur relaxiert war. Man gab diesem Kind nur ein Entspannungsmittel, aber kein Schmerzmittel. Und die Mutter war dann darüber sehr erschrocken und hat die Ärzte gefragt, wie das kommen könne, dass man ihrem Kind keine Schmerzmittel gegeben hat. Und die Antwort war dann, ja, man wisse ja, dass frühgeborene Kinder gar keine Schmerzen empfinden können, weil das Nervensystem zu unreif ist. Diese Mutter ist dann an die Öffentlichkeit gelangt mit dieser Geschichte und durch die öffentliche Aufregung sozusagen zu dieser Geschichte wurde dann die Wissenschaftswelt dazu veranlasst, dieser Frage genauer nachzugehen.
Einer der Wissenschaftler war der Mediziner Kamaljit Suni Anand von der University of Arkansas in den USA. Er gilt heute als einer der Pioniere auf dem Gebiet der Schmerzforschung bei Neugeborenen und war kürzlich auf Einladung von Eva Cignacco an einem Fachkongress in Bern, wo er seine Forschung vorstellte.
There is a lot of accumulating evidence over the last 20 years that shows newborn babies do feel pain.
Über die letzten 20 Jahre haben sich die Beweise dafür gehäuft, dass neugeborene Babys Schmerzen tatsächlich fühlen. Am Anfang hat man sich vor allem auf die Reaktionen des Körpers beschränkt, also auf Dinge wie Hormonausschüttung, Puls und Blutdruck. Aber solche Veränderungen könnten auch einfach als Reflexantworten angeschaut werden, also als rein körperliche Reaktionen ohne eine bewusste Wahrnehmung des Schmerzes. Doch heute weiß man, dass Neugeborene auf Schmerzen auch mit Veränderungen in der Gehirnaktivität reagieren. Und zwar betrifft es die höchsten Zentren der Sinneswahrnehmung in der Großhirnrinde.
Auch sehr unreife frühgeborene Kinder nehmen also Schmerzen wahr. Was uns heute selbstverständlich vorkommt, musste zuerst in vielen Studien belegt werden, bis es in der Fachwelt akzeptiert wurde. Die falsche Vorstellung hielt sich äußerst hartnäckig. Heute aber zweifelt niemand mehr daran. Im Gegenteil, die Experten fürchten, dass frühe Schmerzerfahrungen bei den Kindern sogar negative Langzeitfolgen haben könnten. Der Grund: Ihr Gehirn ist sehr verletzlich, gerade weil es so unreif ist. Kamaljit Suni Anand:
The brain of a premature baby, does it even look like a brain? you know, normally the cortex has all these folds that occur, but a preterm baby's brain is completely smooth.
Das Gehirn eines unreifen Babys sieht nicht einmal aus wie ein Gehirn. Normalerweise hat die Hirnrinde all diese Furchen an der Oberfläche, aber beim Neugeborenen ist sie komplett glatt. Viele der Strukturen, die es am Schluss braucht, fehlen noch. Deshalb reagiert das Gehirn eines Neugeborenen auch extrem verletzlich auf beides, nämlich sowohl auf zu wenig Stimulation als auch auf falsche Stimulation, also Stimulation, die von der Entwicklung her eigentlich gar nicht vorgesehen wäre.
Und weil die Natur Schmerzen für ein Neugeborenes eigentlich nicht vorsieht, ist ihr Gehirn nicht gegen schmerzhafte Situationen gewappnet. Natürliche Schutzfilter, die im erwachsenen Nervensystem vorhanden sind, fehlen bei ihnen. Sie spüren also den Schmerz vermutlich sogar stärker als Erwachsene. Die möglichen Langzeitfolgen von Schmerzen auf das unreife Gehirn von Frühgeborenen untersucht Kamal Chetsani Anand unter anderem an Ratten. Sie gelten als geeignete Versuchstiere, weil Rattenjunge mit einem extrem unreifen Gehirn auf die Welt kommen. Die Resultate dieser Tierversuche seien eindeutig, sagt Anand.
We found that newborn rats who are exposed to needle sticks.
Wir haben herausgefunden, dass Ratten, die während der ersten Woche ihres Lebens viermal am Tag Nadelstiche erhalten haben, dass diese Ratten später als erwachsene Tiere ängstlicher sind, dass sie mehr Lust auf Alkohol haben und auch, dass sie schreckhafter sind als normale Ratten. Und wir haben herausgefunden, dass dies zusammenhängt mit einer veränderten Reaktion ihres Gehirns auf einen Schmerzimpuls.
This was associated with changes in how their brain is activated following a painful stimulus.
Diese Resultate ließen sich sicherlich nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen, sagt Anand. Das menschliche Gehirn sei komplexer und zum Glück vermutlich auch robuster als ein Rattenhirn.
The human brain is far more complex.
Das menschliche Gehirn ist viel komplexer und auch viel anpassungsfähiger als das Gehirn einer Ratte. Um aber die verschiedenen Faktoren zu studieren, die eine Rolle spielen bei den Langzeitveränderungen im Gehirn, brauchen wir ein experimentelles Modell, also die Ratte, weil wir nur dort die verschiedenen Faktoren verändern können und dann schauen können, wie stark das die Gehirnentwicklung beeinflusst.
And we can find out what is their impact on development.
Die Tierversuche mit Ratten geben also erste Hinweise darauf, dass frühe Schmerzerfahrungen auch bei menschlichen Neugeborenen Langzeitfolgen haben könnten. Was die Wissenschaft über die Situation beim Menschen weiß, ist später Thema in dieser Sendung. Inselspital Bern. Auf der Intensivstation der Abteilung für Neonatologie werden rund 30 Frühgeborene rund um die Uhr betreut. Vorhänge und Fensterläden dämpfen das Licht. Die Pflegenden sprechen leise, um die Kinder nicht unnötig zu stören. Diese liegen in den aufgereihten Brutkästen und sind so winzig, dass man sie auf den ersten Blick unter den vielen Schläuchen und Kabeln kaum sieht. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag der Kinder wird hier überwacht. Über Infusionen fließen Medikamente in ihre Venen, über Magensonden strömt Zuckerlösung und über dünne Nasenschläuche Sauerstoff in die kleinen Körper. Zwischen den blinkenden und piepsenden Geräten an der Wand hängt ein Zettel über jedem Brutkasten. Er ist als Erinnerung gedacht für die Pflegenden.
Zur Begrüßung und Verabschiedung, zu Beginn und zum Abschluss einer jeden Tätigkeit berühren wir dich an Kopf und Füßen. Das haben wir ritualisiert. Wir geben dem Kind ganz genau, wenn wir anfangen, also wenn wir mit dem Kind in Verbindung treten, und auch, wenn wir mit der Handlung fertig sind, dass wir auch wieder diese Berührung machen, dass wir so das Kind auch wieder verabschieden. Der Sinn dahinter, dass man dem Kind genau signalisieren können, wann eine Handlung beginnt und wann eine Handlung aufhört. Also, dass sich das Kind auch einlassen kann in die Handlung.
Liliane Stoffel ist Pflegefachfrau und zuständig für die Qualitätssicherung auf der Abteilung für Neonatologie. Wir stehen zusammen vor einem Brutkasten am Fenster und beobachten, wie der Alltag für die Frühgeborenen hier aussieht. Mehrmals pro Tag strecken sich den Kindern vier Hände entgegen durch die runden Öffnungen im Brutkasten. Der Atemschlauch muss gewechselt werden, Sensoren müssen angebracht oder entfernt werden und Blut wird abgenommen. Für die Kinder sind all diese Dinge oft mit Schmerzen verbunden.
Wir versuchen, diese schmerzhaften Interventionen immer zu zweit durchzuführen, also zwei Pflegefachfrauen. Eine Kollegin, die sich auf die schmerzhafte Intervention konzentriert und die zweite Kollegin, die sich wirklich dem Kind zuwenden kann und das Kind ablenken kann.
Ablenken, damit das Kind die Schmerzen nicht so stark wahrnimmt. Schmerzen sind Alltag für Frühgeborene. Die Basler Pflegewissenschaftlerin Eva Cignacco, die wir am Anfang der Sendung gehört haben, kam in einer Studie zum Schluss, dass Frühgeborene jeden Tag im Schnitt 17 schmerzhafte Erlebnisse haben. Dazu gehört zum Beispiel das Absaugen von Sekreten.
Wir haben hier das kleine Mädchen Svenja. Sie hat Sekret im Mund und das wird jetzt abgesaugt von meiner Kollegin. Ich bin daneben und tröste die Kleine, indem ich eine Hand am Kopf und die andere Hand an den Füßen halte. Das heißt, das Kind spürt, dass sie nicht alleine ist, dass sie abgelenkt wird. Wir nennen diese Intervention das Facilitated Tucking. Das Mädchen hat gleichzeitig ein kleines Wattestäbchen erhalten mit ein bisschen Glucose 30%. Dies ist auch eine Intervention, die sehr gute Wirkung zeigt bei schmerzhaften Eingriffen. Es setzt Endorphin frei. Ja, Spatz, ja, geht das wieder, ja. Jetzt wurde die Sonde gelöst am Rücken und das kleine Mädchen hat reagiert mit Weinen. Wir konnten sie aber beruhigen mit dem Wattestäbchen und mit diesem Facilitate-Tucking. Jetzt gut, du bist ein Schatz, machst das gut.
Die Kinder sollen so wenig wie möglich leiden. Das ist das oberste Credo auf der Station. Erreicht werden soll das mit viel Zuwendung und wenig Schmerzmitteln. Dazu der Mediziner Matthias Nelle, Leiter der Neonatologieabteilung.
Es gibt bei Medikamenten noch relativ wenig Wissen, wie es sich auf das unreife Gehirn auswirkt. Es gibt mittlerweile einige Untersuchungen, zum Beispiel auch bei Medikamenten, die man einsetzt, um einen Patienten zu sedieren, also die wir als Erwachsene als Schlafmedikamente kennen. Da sind wir ohnehin sehr zurückhaltend. Aber man weiß im Tierversuch, dass am unreifen Gehirn dort auch Entwicklungsstörungen auftreten können. Wohlgemerkt, ob die übertragbar sind, das muss man anschauen. Aber es mahnt uns zumindest, darüber nachzudenken, je weniger wir davon einsetzen müssen, umso besser natürlich für die Kinder. Aber es gilt eben auch ein Maß zu finden, das Risiko abzuwägen. Aber da ist die Wissenschaft noch am Anfang.
Statt auf Medikamente setzen die Pflegenden und die Ärzte immer mehr auf nicht-medikamentöse Schmerzlinderung, wie das tröstende Anfassen an Kopf und Füßen und auch das Nuckeln an einem Wattestäbchen mit Zuckerlösung. Es sei heute klar, sagt Matthias Nelle, dass
Zuckerlösungen oder andere Maßnahmen am Kind direkt teilweise eben auch sehr schmerzlindernd wirken auf die Kinder. Und das haben eben auch Untersuchungen in Bern gezeigt, dass sie teilweise ebenbürtig sind, solchen Schmerzmedikamenten oder auch Opiaten. Und es ist auch ein Umdenken sozusagen, dieses Medikament, dieses Opiat lindert die Schmerzen. Das wandelt sich dahingehend, dass wir wissen, dass diese Medikamente teilweise gar nicht mal den Effekt haben, den wir ihnen zugesprochen haben. Und dass eben diese nicht pharmakologischen Maßnahmen, Zuckerlösung, die Kinder einzupacken, Körperkontakt, also auch verbunden mit bestimmten Ritualen, sehr gut auch Schmerzen nehmen. Und das ist natürlich für uns auch eine ganz neue Haltung.
Eine Haltung, die sich erst seit kurzem wirklich durchsetze, sagt Pflegefachfrau Liliane Stoffel.
Bis vor allem 2 Jahren war noch so die Tendenz, da sofort nach Medikamenten zu rufen, in diesem Sinne, dass man dem Doktor sagt, du, schau mal, können wir da nicht ein Medikament geben? Und jetzt haben wir doch die Erfahrung gemacht, dass wir im nicht-medikamentösen Bereich eben vieles machen kann. Wir schauen, dass wir wirklich zuerst immer im nicht-medikamentösen Bereich den Kindern etwas Gutes antun können. Wenn wir nicht-medikamentöse Interventionen anbieten, werden wir das auch evaluieren, eine halbe Stunde circa nach der Intervention. Und wenn wir sehen, das Kind ist immer noch im schmerzhaften Bereich, schauen wir mit den Ärzten zusammen, was können wir diesem Kind jetzt Gutes tun. Also sollen wir es nochmals versuchen mit einer nicht-medikamentösen Intervention oder haben wir allenfalls ein Medikament, das man dem Kind anbieten kann?
Ob ein Neugeborenes Schmerzen verspürt oder nicht, ist gar nicht so leicht festzustellen. Oft sind die Kinder nämlich zu schwach, um zu weinen, vor allem dann, wenn sie über einen längeren Zeitraum Schmerzen leiden. Eine spezielle Checkliste, der sogenannte Schmerzscore, hilft den Pflegenden herauszufinden, ob und wie stark ein Kind Schmerzen hat.
Der Schmerzscore hat verschiedene Items, also wir haben physiologische Parameter, die wir da kontrollieren, aber auch das Verhalten des Kindes. Das heißt, wir schauen, ob das Kind schläft, wie es schläft, die Qualität vom Schlafen, ob das Kind weint oder ob es ruhig ist. Auch schauen wir, wie sieht die Hautfarbe aus, ist es rosig, ist es eher blass. Wir schauen darauf, wie ist das Gesicht, und vor allem im Gesicht sehen wir sehr, sehr viel.
Liliane Stoffel steht neben dem Brutkasten von Svenja, die letzte Nacht in der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen ist, also 12 Wochen zu früh.
Das Gesicht ist im Moment sehr entspannt, außer hier an der Stirne hat es einige so Längsrunzeln. Sie sehen vielleicht auch, die Augen kneift sie ein bisschen zusammen, also es ist nicht ganz, ganz entspannt. Das Gesicht ist ein sehr guter Parameter für die Schmerzerfassung. Was wir schauen, auch der Körperausdruck, also ist es entspannt oder ist es eher angespannt? Und wir sehen jetzt hier, dass sie die Beine etwas angespannt hat. Oben ist sie sehr entspannt, aber so die Beine sind nicht ganz, ganz entspannt. Wir können dann eben auch Punkte geben von 0 bis 3 und wir zählen das dann zusammen. Nebst dem Verhalten schauen wir auch die physiologischen Parameter an, das heißt, wir schauen auf die Herzfrequenz. Und im Moment hat sie 145 Herzfrequenz. Ich vergleiche das mit dem Ausgangswert. Und wie ich sehe, das Mädchen ist immer etwa in diesem Rahmen. Dann schauen wir weiter von der Sauerstoffsättigung. Wie verhält es sich mit der Sauerstoffsättigung? Und da sehe ich, ist auch im Rahmen, also es ist keine Veränderung feststellbar. Jetzt bei diesem Kind gebe ich eine Punktzahl von 4. Und alles, was unter 10 ist, ist im nicht schmerzhaften Bereich.
Svenja hat sich also vom Absaugen der Mundsekrete vor gut einer halben Stunde erholt und verspürt im Moment vermutlich keine Schmerzen. Das kleine Mädchen wird noch einige Wochen in der Intensivstation verbringen und hat hier noch viele schmerzhafte Erlebnisse vor sich. Am Berner Inselspital nimmt man Schmerzlinderung sehr ernst. Nicht in jedem Spital ist das der Fall. Denn obwohl heute bekannt ist, dass Neugeborene Schmerzen wahrnehmen und das möglicherweise sogar stärker als wir, wird der Schmerzlinderung nicht überall genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Die Gründe sind vielfältig. Klar ist, es liegt nicht an fehlendem Wissen. Vielmehr sind andere Faktoren entscheidend. So spielt zum Beispiel die Arbeitsatmosphäre in einem Spital eine wichtige Rolle. Nur wenn Pflegende und Ärzte an einem Strick ziehen, geht es den Neugeborenen gut. Sonst, so haben Studien aus Kanada gezeigt, wird in Sachen Schmerzbekämpfung nur das Minimum gemacht. Das hat nicht nur unnötiges Leiden der Kinder zur Folge, sondern die Experten befürchten auch Langzeitfolgen. Im ersten Teil der Sendung hörten wir, dass Tierversuche sehr eindeutige Hinweise geben für solche Langzeitfolgen. Doch der Mensch ist keine Ratte und die Resultate aus den Tierversuchen lassen sich nur schwer auf den Menschen übertragen. Denn das menschliche Gehirn ist komplexer als das einer Ratte und bei Menschen kommen neben den frühen Schmerzerfahrungen auch viele andere Erfahrungen im Verlauf der Kindheit dazu, positive wie negative. All diese Erfahrungen haben einen Einfluss auf das sich entwickelnde Gehirn. Und dazu kommt außerdem, die frühe Geburt in einem unreifen Stadium könnte an sich schon die Gehirnentwicklung beeinflussen und sich so auch auf die Schmerzwahrnehmung auswirken. In dieser komplizierten Gemengelage die Effekte von frühen Schmerzen zu erkennen, das versucht die Psychologin Christiane Herrmann vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
Also wenn man das zusammenfasst, was man in dem Humanbereich weiß, dann muss man sagen, das begrenzt sich doch auf, vielleicht eine Handvoll von Studien, weil es einfach extrem schwierig ist, das nach natürlich so vielen Jahren zu untersuchen, was denn solche frühen Schmerzerfahrungen für Konsequenzen haben. Also was man vielleicht am konsistentesten über die Studien gefunden hat, ist, dass tatsächlich die Wahrnehmungsschwellen bei diesen Kindern erhöht sind, zumindest was jetzt thermische Reize, also Hitze oder Kälte betrifft, oder auch mechanische Reize. Das heißt, man braucht offensichtlich eine stärkere Intensität von diesen Reizen, bevor die Kinder sagen, ja, jetzt spüre ich etwas.
Diese Effekte seien aber sehr klein und im Alltag würden die Kinder dadurch nicht beeinträchtigt, sagt Christiane Herrmann. Folgenreicher seien vermutlich die Langzeiteffekte auf die Schmerzempfindlichkeit. Solche fand die Psychologin in ihren Studien mit Kindern im Primarschulalter. Interessante Unterschiede traten dann auf, wenn die Wissenschaftlerin die Mütter in die Studie mit einbezog.
Also was wir halt gefunden haben, ist, dass tatsächlich, wenn wir die Kinder mit frühen Schmerzerfahrungen in Anwesenheit der Mutter messen, dass deren Schmerzempfindlichkeit quasi unverändert ist, also egal, ob die Mutter dabei ist oder nicht. Und das unterscheidet sich schon von den Kontrollkindern, also die eben keine frühen Schmerzerfahrungen haben. Da war es so, dass wir gefunden haben, dass wenn die Mutter dabei ist, die Schmerzantwort immer geringer ausfällt. Das heißt, offensichtlich hat die Mutter so eine Art, ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp, schmerzstillenden Effekt bei den Kindern, vielleicht aufgrund der sozialen Unterstützung, der Vertrautheit und so weiter, die die Kinder erleben. Umgekehrt war es eben so, dass bei den Kindern mit frühen Schmerzerfahrungen das eigentlich überhaupt keinen Einfluss gehabt hat. Und wir schließen einfach daraus, auch auf Grundlage von einigen Fragebogendaten, die wir dazu erhoben haben, dass möglicherweise das eben daran auch liegt, dass die Kinder schon gelernt haben, dass wenn sie Schmerzen haben, dass das für ihre Mütter auch ja ein jeweils sehr besorgniserregendes Ereignis ist, dass die Mütter sehr aufmerksam sind, dass sie vielleicht sehr viel nachfragen, was natürlich dazu führt, dass man dann auch selber dem Schmerz zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit schenkt. Das wissen wir einfach auch aus vielen, vielen Untersuchungen bei Schmerzpatienten, sowohl Kinder wie auch Erwachsene, dass solche sehr stark zuwendenden Verhaltensweisen von einem Bezugsperson das eigene Schmerzerleben noch mehr verstärken können, als es vorher der Fall war.
Geteilter Schmerz ist also manchmal nicht halber, sondern doppelter Schmerz. Christiane Herrmann fokussiert in ihren Studien nicht allein auf Schmerzen. Ein zweiter wichtiger Punkt für sie ist Stress. Auch da will sie wissen, ob die ersten Lebenswochen auf der Intensivstation bei den Kindern Spuren hinterlassen, etwa bei der Produktion des Stresshormons Cortisol.
Und was wir eben gefunden haben, ist, dass die Kinder, die solchen frühen Schmerzerfahrungen ausgesetzt waren, dass die tatsächlich eine verringerte entsprechende Cortisolfreisetzung haben, wenn man sie mit einer Stresssituation konfrontiert. Ähnliche Muster hat man zum Beispiel gefunden bei Leuten, die traumatisiert wurden. Und da gilt es auch als ein ganz wichtiger Faktor, der zum Beispiel dazu beiträgt, dass jemand tatsächlich zum Beispiel sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Man weiß auch, dass zum Beispiel Veränderungen der Cortisolaktivität eine Rolle spielen bei der Depression. Das heißt, das ist im Moment auch nicht so ganz abzuschätzen, aber man könnte auch hier sagen, offensichtlich scheinen halt die Kinder tatsächlich auch nicht bloß in ihrem Schmerzerleben gewisse Veränderungen aufzuweisen, sondern auch in ihrer Reaktion auf Stress, was sie dann wiederum eben auch prädisponieren könnte, dass sie vielleicht zum Beispiel, wenn jetzt noch bestimmte Auslöser in ihrem Leben passieren, wenn sie mit bestimmten stresshaften Lebensereignissen konfrontiert sind, dass sie dann anders darauf reagieren als eben Kinder, beziehungsweise müsste dann vielleicht schon sagen, Jugendliche und Erwachsene, die diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Solche subtilen Langzeiteffekte sind vorerst Spekulationen. Sollten sie aber zutreffen, dann könnte das bis weit ins Erwachsenenalter hinein schwerwiegende Folgen haben, glaubt die Psychologin Herrmann.
Also wir wissen alle, dass jeder Erwachsene eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er zumindest einmal in seinem Leben auch eine richtig heftige Rückenschmerzepisode hat. Wir wissen aber auch, dass solche Schmerzen nur bei einem geringen Teil der Personen tatsächlich chronisch werden. Und da weiß man eben oder man vermutet, dass eben solche frühen Erfahrungen, die man mit Schmerzen gemacht hat, die Einstellung zum Schmerz, was man gelernt hat, wie andere Leute reagieren auf den Schmerz, dass das solche Risikofaktoren sind, die möglicherweise dazu führen können, dass jemand ein chronisches Schmerzproblem entwickelt. Das heißt, unsere Überlegung ist eigentlich eher so ein Stück weit, könnte das sein, dass das so eine Art erworbener Risikofaktor ist bei den Kindern. Das heißt, im Moment, sagen wir mal, wenn die jetzt noch keine akute Schmerzepisode haben, Rückenschmerz oder sonst was, macht das eigentlich nichts. Wenn die jetzt aber tatsächlich zum Beispiel Kopfschmerzen haben oder Rückenschmerzen haben, dass sie dann aufgrund ihrer Lernerfahrungen mit diesen schmerzhaften Reizen, schmerzhaften medizinischen Prozeduren, dass dann quasi tatsächlich so ein Chronifizierungsprozess leichter in Gang kommen kann. Vor allen Dingen, wenn man noch berücksichtigt, dass möglicherweise, und da gibt es ja mittlerweile jetzt unsere eigenen Daten und auch die einer anderen Arbeitsgruppe, die eben nahelegen, dass zum Beispiel solche frühen Schmerzerfahrungen ja nicht isoliert gesehen werden dürfen, sondern eben auch einen Stress bedeuten und dass offensichtlich die Stressreagibilität in diesen Kindern auch verändert ist. Und das ist wiederum ein Risikofaktor auch für Schmerzprobleme.
Noch ist nicht klar, inwieweit solche Befürchtungen zutreffen. Studien dazu sind nur schwer durchführbar. Handeln müsse man aber jetzt schon, sagt Christiane Herrmann. Ärzte und Pflegende müssten sich bewusst sein, dass frühgeborene Kinder nicht nur Schmerzen, sondern auch Stress ausgesetzt sind.
Das heißt zum Beispiel, dass man versucht, wirklich möglichst viele Lärmquellen zu reduzieren, dass mehr gefördert wird, was ja auch schon gemacht wird, Eltern-Kind-Interaktion, einfach ein Stück weit mit der Idee, auch diesen Stress entsprechend zu reduzieren, weil eben der Stress an sich, unabhängig davon, ob ich jetzt tatsächlich auch Schmerzerfahrungen gemacht habe, möglicherweise eben auch sowohl Schmerzempfindlichkeit wie Stressreagibilität verändern kann. Also ich denke, das wäre vielleicht nochmal etwas, was man jetzt vor lauter Diskussion um den Schmerz gerne vergisst, dass natürlich die ganze Situation extrem stressbelastet ist. Also einfach durch die Geräte, die da auch rumstehen, den ganzen Lärm, das Licht und so weiter. Und dass das vielleicht wirklich tatsächlich ein Aspekt wäre, den man stärker wieder berücksichtigen sollte.
Stress und Schmerz zu Beginn des Lebens. Das war ein Kontext von Odette Frey. Auskunft gaben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen aus der Schweiz, Deutschland und den USA.